eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Freitagmorgen, 9 Uhr, allerbeste Podcast-Zeit. Und ich hoffe, dass das Wetter jetzt während der Ausstrahlung ansatzweise so gut ist wie während der Aufzeichnung. Hier im Studio ist es zumindest sehr warm. Herzlich willkommen zur Folge 53. Soweit sind wir schon fortgeschritten und wir haben natürlich wieder News im Gepäck und das Thema der heutigen Folge sind Gesundheits-Apps. Die News werde ich noch als One-Man-Show präsentieren und für das eigentliche Thema, die Gesundheits-Apps, habe ich mir natürlich einen Experten dazugeholt. Wer das ist, wird noch nicht verraten, um die Spannung noch 2 Minuten hochzuhalten. Und stattdessen gehen wir jetzt direkt zu den News von heute. Da geht es vor allem um unseren neuen Gesundheitsminister Jens Spahn und seine Äußerung zur elektronischen Gesundheitskarte. Am 6. Mai im Interview mit der FAZ klang es bei ihm noch so, als ob der Nutzen noch sehr stark bezweifelt wird. Da hieß es, dass Jens Spahn starke Zweifel geäußert hat an der elektronischen Gesundheitskarte in der derzeitigen Form. Jens Spahn sagte, dass es die elektronische Gesundheitskarte in 14 Jahren eigentlich nicht über Modellprojekte hinausgekommen sei und die Entwicklung etwa 1 Milliarde Euro gekostet hat und daher die Entwicklungskosten und der Nutzen in einem starken Missverhältnis stehen. Am 14. Mai folgte dann die Gegendarstellung oder Erläuterung, wie das denn gemeint war, je nachdem, welche Interpretation man da vertritt. Und so berichtet unter anderem die Süddeutsche Zeitung, dass die elektronische Gesundheitskarte bleiben wird. Diese Milliarde sei nicht umsonst investiert. Da könnte man natürlich jetzt sagen, umsonst sowieso nicht, wenn überhaupt vergeblich. Denn es gibt hier weitere Möglichkeiten, das auszubauen. Darüber hinaus hat Spahn angekündigt, dass Versicherten auch der Zugriff auf Patientendaten und das entsprechende Ärztenetz erleichtert werden soll und dass ihm da durchaus auch ein Zugriff per Smartphone vorschwebt. Das ist natürlich für uns als Informatiker schön zu hören. Meines Erachtens gibt es da zu viel Hype um eine Plastikkarte, denn der Mehrwert im Gesundheitswesen entsteht sicherlich durch Vernetzung und durch Dienste. Und ob dann zu Identifikationszwecken analog zu einer Bankkarte die Gesundheitskarte eine mögliche Komponente sein kann, das ist sicherlich denkbar, aber sollte sicherlich nicht nur auf die Gesundheitskarte beschränkt werden, sondern kommen wir zur zweiten News. Es gibt gute Nachrichten vom 121. Ärztetag, denn dort ist nun der Weg für die digitalen Fernbehandlungen geebnet worden. Nach einem Bericht der KMA dürfen Ärzte in Deutschland nun Patienten auch ohne vorherigen persönlichen Kontakt in der Praxis ausschließlich per Telefon, SMS, E-Mail und oder Online-Chat behandeln. Das wurde dort von 250 Delegierten nach kontroverser Debatte letzten Endes doch mit großer Mehrheit entschieden und eine entsprechende Änderung der Musterberufsordnung für Ärzte herbeigeführt. Es gibt natürlich noch ein paar Einschränkungen dabei. Nach diesem Beschluss ist es nur im Einzelfall möglich, eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über digitale Medien durchzuführen, wenn dies auch medizinisch vertretbar ist und dennoch die ärztliche Sorgfalt bei Diagnostik, Beratung, Therapie und Dokumentation gewährleistet wird. Zudem sinnvollerweise müssten die Patienten von ihrem Arzt über diese Form der Online-Behandlung aufgeklärt werden. Ich denke, das ist ein guter, wichtiger Schritt in die richtige Richtung und kann nochmal Potenzial schaffen, vielleicht Stichwort Ärztemangel in dünn besiedelten Regionen, vielleicht da eine Möglichkeit. Ich denke, das ist eine gute Sache mit einem großen Potenzial, sicher der Weg in die richtige Richtung zu sagen, wir haben die Möglichkeit, neue digitale Behandlungs- und Beratungsformen anzunehmen. Insgesamt wird darin ja ein großes Einsparpotenzial laut einer Studie von PwC sogar in Milliardenhöhe gesehen. Ob das dann tatsächlich so eintreten wird, muss man beobachten. Ich denke eher an den Vorteil für die Patienten, die vielleicht nicht mehr in einem überfüllten Wartezimmer warten müssen wegen Kleinigkeiten und vielleicht online Dinge erledigen können, für die sie bisher noch in die Praxis fahren müssten, und dass da wirklich ein Mehrwert zu erkennen ist, der dem Großteil der Patienten sicherlich einen Nutzen bringen wird, der auch direkt erkennbar ist. Ja, das waren die News, und nach den News geht's nun zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts, nämlich Apps oder genauer gesagt Gesundheits-Apps. Dazu habe ich mir heute wieder Unterstützung geholt und begrüße Dr. Urs Vito Albrecht aus Hannover im Studio. Lieber Urs, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass wir mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufzeichnen. Vielleicht stellst du dich unseren Hörern zu Beginn mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du Experte für Gesundheits-Apps?
Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Bernie, für dieses warme Entree. Ich grüße auch alle Hörer hier von dem Podcast. Schön, auch mal in diesem Medium jetzt vertreten zu sein. Ja, wer bin ich? Ich bin stellvertretender Direktor des Peter-L.-Reichertz-Instituts für medizinische Informatik hier am Hannoverschen Standort. Das ist die Medizinische Hochschule Hannover. Und ich darf hier den ganzen lieben langen Tag nichts anderes machen, als mich mit Gesundheits-Apps auseinanderzusetzen. Also vom Hintergrund vielleicht, es gibt ja einige, die mich eben halt auch nicht kennen. Ich bin Arzt, ich habe auch noch zusätzlich Gesundheitswissenschaften studiert, war auch klinisch tätig, bin dann aber hier letztendlich in der Medizininformatik dann gelandet, weil ich einfach meiner Kreativität am meisten Ausdruck verleihen kann. Ansonsten, ich habe noch einen zweiten Job, ich bin Geschäftsführer der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover.
Ja, wunderbar. Und in der heutigen Stunde geht es eben um Gesundheits-Apps und Health-Apps. Welchen Begriff bevorzugst du oder was fällt da eigentlich drunter? Was sind die Unterschiede zwischen diesen Begriffen? Kannst du dazu was sagen?
Also Health und Gesundheit sind ja ziemlich dicht beieinander und ich bevorzuge auch gerade diese Terminologie, ne? Weil Gesundheits-Apps umfassen eben alles, was wirklich mit Gesundheit zu tun hat. Und Gesundheit nach der WHO ist ja nicht schlichtweg einfach die Abwesenheit von Krankheit, sondern zieht dann auch noch das soziale und die psychische Gesundheit mit eben hinein. Und insofern deckt das ja doch schon einen ganz breiten Sektor ab. Dem konträr, es wird immer von Medizin-Apps noch gesprochen und es wird dann synonym dann auch benutzt. Das finde ich aber nicht so ganz passend, denn Medizin ist ja schon Teil von Gesundheit, gehört damit zu, ist aber dann doch schon speziell, weil es sich da um Diagnostik und Therapie und Prävention von Erkrankungen in der Regel handelt. Also da gibt es dann auch noch eine feinere Differenzierung, wenn es dann nämlich um Medizinprodukte geht. Das ist nämlich auch was anderes als Gesundheitsprodukte.
Und jetzt habt ihr da eine eigene Arbeitsgruppe in Hannover, mit der ihr seit Jahren eigentlich in diesem Umfeld Gesundheits-Apps aktiv seid. Was macht ihr da genau? Wo liegen die Schwerpunkte? Womit beschäftigt ihr euch da?
Ja, mein Wechsel von der klinischen Tätigkeit eben in diese mehr theoretische, das war tatsächlich dadurch begründet, dass ich dann hier eine eigene Arbeitsgruppe zu mobiler Gesundheit aufbauen konnte, zu mHealth. Das war 2012. Und wir beschäftigen uns mit den ethisch-rechtlichen Rahmenbedingungen des Einsatzes eben dieser Technologie und entwickeln allerdings eigene Applikationen auch, um eben nicht nur schlichtweg drüber zu erzählen, wie es so ist, rein theoretisch, sondern eben auch praktisch mitzuerleben, was denn Hersteller hier quasi durchleiden müssen, was sie berücksichtigen müssen, und um da dann auch authentischer zu sein. Die Arbeitsgruppe ist multidisziplinär besetzt. Das heißt, es sind eben mit mir als so eine Art Arzt noch ein Mediziner dann darin verbunden, aber eben auch Medizininformatik durch Ute von Jahren. Dann haben wir aber auch sehr viele Schnittstellen zum Rechtsbereich, das macht dann Oliver Pramann mit, oder wir haben dann auch Ingenieure mit dabei, wir haben Philosophen, Ethiker, die werden dann jeweils zusammengerufen, um spezielle Aspekte abzuarbeiten. Das machen wir allerdings auch in so einem gesamtheitlichen Kontext, dass eben dieses das Problem, was sich dann da auftut, von mehreren Seiten betrachtet wird, um letztendlich auch ja was Praktisches abliefern zu können, was eben meistens ja mehrere Aspekte dann beinhaltet.
Eins dieser praktischen Aspekte war ja die große Studie Charisma im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Der ein oder andere Hörer von uns hat da sicherlich schon mal was von gehört. Richtig dickes Buch, das eben von interdisziplinären Experten zum Thema Gesundheits-Apps erstellt worden ist, unter deiner Federführung sozusagen. Das war jetzt so ein Schwerpunkt der Vergangenheit. Gibt's da eigentlich ein aktuelles Update? oder ein Follow-up jetzt mit neuem Gesundheitsminister?
Nee, bisher still und starr ruht der See, jedenfalls was jetzt konkret eine Fortsetzung der Charisma-Studie bedeutet. Im Ministerium selbst sind schon Bemühungen unterwegs. Es werden da auch andere Studien angefertigt mit anderen Schwerpunkten. Aber jetzt so ein mehrdimensionales Angehen dieser Problematik, das wurde bisher jetzt nicht weiter aufgesetzt. Also wir haben uns ja als Erste dann eben mit wissenschaftlichen Methoden so einer Bestandsaufnahme zum Thema Gesundheits-Apps gewidmet, und du hast es schon angesprochen, es war ja auch nicht nur mehrdimensional, sondern interdisziplinär mit Forscherteam, was eben 27 Mitglieder beinhaltete. Wir hatten ja 8 Monate Bearbeitungszeit, und wir wollen auch nicht verschweigen, lieber Bernie, dass du ja auch noch Teil dieser Gruppe eben halt warst, einen wunderbaren Beitrag geleistet hast, ja. Also insofern ist das schon eine ganz tolle Sache. Was eben zu bemerken ist, ist im Umfeld, dass zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung sehr aktiv jetzt auch noch an dem Thema dran ist und in einzelnen Teilstudien auch Inhalte, was Gesundheits-Apps und aber Digitalisierung im Ganzen auch betrifft, abarbeitet. Das ist eben sehr schön zu beobachten. Vom Bund her wüsste ich jetzt gerade keine aktuellen Ergebnisse, die da veröffentlicht wurden. Berichtige mich, wenn du da mehr weißt.
Nee, aktuell wüsste ich auch von keinen Initiativen, aber es war, glaube ich, schon so ein Startschuss, ein großes, umfassendes Werk, das dann für viele weitere kleinere Initiativen an unterschiedlichen Standorten gesorgt hat und, glaube ich, immer noch so ein schönes Standardwerk ist, zumal es kostenlos verfügbar ist. Also für diejenigen, die es noch gar nicht kennen, wir werden den Link in die Shownotes packen. Dann kann man auch nochmal sich anschauen, was da unter dieser Charisma-Studie veröffentlicht wurde. Aktuell beschäftigst du dich ja so ein bisschen mit der Fragestellung, wie kann ich die Güte von Gesundheits-Apps beurteilen? Und das ist natürlich ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz viele Hörer interessiert, sowohl von der Laienseite als Patient, als Bürger, als auch auf der professionellen Seite, wenn ich als Arzt eine solche App einsetzen will. Was kannst du dazu sagen oder was habt ihr da bisher rausgefunden?
Das mit der Qualität ist grundsätzlich ein ganz schwieriger Teil, denn Definition von Qualität in dem Sinne, eine allgemein akzeptierte, liegt da so nicht vor. Natürlich gibt es in ISO-Normen schon Beschreibungen, was man unter Qualität von Gesundheitssoftware zu verstehen hat, aber die hat sich so noch nicht durchgesetzt. Ist auch schwierig, denn wenn du dir diesen Markt grundsätzlich mal betrachtest von Gesundheits-Apps, der ist ja quasi nicht reguliert. Jeder kann eben etwas herstellen, egal wo er sitzt, mit welcher Intention, mit welchem Hintergrund auch immer, und kann dann eben halt eine Applikation erstellen, die dann über die Konzerne ohne weiteres dann auch vertrieben werden. Nicht nur werden kann, sondern auch werden wird, sofern sie dann den internen Ansprüchen der Konzerne entspricht. Und da Qualität durchzusetzen, das ist dann eben halt schwierig, weil einfach die Sensibilität für Qualität gerade im Gesundheitsbereich nicht vorhanden ist, weil das eben halt Menschen sind, die nicht aus der Medizinprodukteindustrie kommen, sondern es sind durchaus auch Leute wie, nicht unbedingt wie du und ich, wir kommen ja auch aus der IT, aber die quasi aus dem Volke heraus dann Applikationen entwickeln, weil die Großmutter jetzt Diabetesproblematik hat und der Enkel möchte jetzt was Gutes tun und denkt sich, das hilft ja anderen eben halt auch. Dann möchte er das Problem lösen und denkt vielleicht nicht zwangsläufig über eine Dokumentation seiner Qualität nach oder ähnliches. Er hat sicherlich auch gar nicht die Zeit dazu, und insofern haben wir da schon ein sehr durchwachsenes Bild, was Qualität an Gesundheits-Apps angeht. Und wir haben uns ja mehrfach durchgängig eigentlich mit diesem Thema Qualität, wie kann man Qualität herstellen, wie kann man Qualität erkennen? Du hast das auch angesprochen. Was bedeutet denn Qualität jetzt für die einzelnen Nutzergruppen wie Ärzte, wie Patienten, wie Bürger oder eben medizinisches Hilfspersonal? Und da tut sich dann schon enormer Kosmos auf, der auch sehr vielschichtig ist. Man hört vielfach jetzt dann eben einen Ruf nach einfachen Orientierungshilfen und Möglichkeiten, wie man denn jetzt Qualität erkennen kann. Jetzt mal ganz losgelöst vom Nutzerkontext, sodass eben Qualitätssiegel aufgerufen werden, die ja dann das Heilmittel sein sollen dafür, eben um Qualität zu erkennen. Und das ist ein Aspekt, mit dem wir uns letztens sehr intensiv auseinandergesetzt haben, um einfach mal festzustellen, wie viele Siegel gibt es denn jetzt mal auf dem Markt und wie viele Apps tragen jetzt so ein Siegel und wie wird das dann überhaupt von Herstellerseite aus wahrgenommen?
Lass mich raten, es sind nicht besonders viele Apps, die dieses Siegelstand jetzt tragen, oder?
Ja, das ist erstaunlich, denn es gibt, wir haben jetzt mal so an Siegelanbietern nur für den deutschen Markt dann eben halt geschaut, da gibt es eben so 13 Anbieter unterschiedlichster Couleur, eben industriell oder von Vereinen oder ähnlichen, also 13 Anbieter in jedem Falle. Und wenn man sich überlegt, es gibt ja eine ganze Menge Gesundheits-Apps, da kann man sich doch so ein Siegel sicherlich dann auf die Fahne schreiben, weil die Zugangswege ja nun so schwierig auch nicht sind, wie es bei der Regulation dann eben wäre. Aber von den knapp 8.500 Apps mit deutscher App-Beschreibung, die wir uns jetzt letztens angeguckt haben, waren es gerade mal 5, die ein Siegel von so einer Privatinitiative oder so geführt haben. Und das ist dann schon wichtig. Und wenn man das dann eben vergleicht mit der, in Anführungszeichen, Siegeln, die getragen werden müssen, Medizinprodukte müssen eine CE-Kennzeichnung tragen, wenn der Hersteller dann eben festgelegt hat, dass es ein Medizinprodukt ist, da erkennen wir dann, dass da die Durchsetzung weitaus höher ist. Ne? Da sind es dann 27, die wir da gefunden haben. Und das spricht dann eben halt auch schon für sich. Aber es ist eben halt so, dass das Gesetz eben halt auch verlangt, dass man eben diese Kennzeichnung dann eben halt hat, wenn man diesen Weg geht. Sonst darf man diese Apps halt auch überhaupt nicht anbieten.
Und wie könnte man jetzt Hersteller oder Entwickler von solchen Apps vielleicht dazu motivieren, eine solche Zertifizierung oder ein solches Siegel anzustreben? Also für die meisten wirkt das ja wie ein Zusatzaufwand, der dann in diesem riesigen App Store unter den 8.500 oder insgesamt über 100.000 Apps zum Thema Gesundheit und Medizin dann irgendwie doch untergeht. Also was wäre so ein Anreiz für Hersteller und Entwickler, das umzusetzen?
Vielleicht muss man sich zunächst erstmal fragen, warum will denn keiner diese Siegel haben? Warum meinen denn Hersteller, es ist gar nicht nötig, solche Qualitätsmerkmale anzubringen? Und da kann man Parallelen aus dem Webbereich dann eben ziehen, was so um die 2000er ja schon untersucht wurde. Denn diese Sache mit einem Gütesiegel für Gesundheitsinformationen und Ähnlichem, das ist ja nicht neu, sondern es gab ja damals schon diese Diskussion. Und da gab es auch eine Vielzahl von Anbietern, die so eine Prüfung der Gesundheitsinformationen oder eben dieser Webseiten angeboten hat. Aber da hat sich das auch nicht durchgesetzt. Und das liegt eben daran, dass Hersteller da keinen Mehrwert für sich entdecken können, weil es kein Siegel jetzt in dem Sinne gibt, der, was sich jetzt auf dem Markt halt auch durchgesetzt hätte, was irgendwie ein Bürger kennen würde. Und dazu kommt dann noch, dass man sich auch immer fragen muss, was drückt denn jetzt so ein Siegel aus? Letztendlich, wenn ich das jetzt sehe, ist das ein Aufkleber auf einem Produkt, was sich dahinter verbirgt? Das weiß ich eben halt nicht, sondern ich vertraue jetzt einfach als Bürger darauf, dass das schon eine gute Sache ist. Wir haben uns ja mal diese 13, ich will sie mal Privatsiegel Institutionen dann angeschaut und dann, wenn man es denn erkennt, nur bei einigen die Darlegung der Methoden, was sie denn nun eigentlich da prüfen, bei dem Rest ist es dann einfach auch ein großes Fragezeichen, sondern es wird dann halt irgendwas geprüft. Und wenn ich dann als mündiger Konsument beurteilen möchte, ob ein Siegel nur eine gute Sache ist, möchte ich schon wissen, was denn da eigentlich abgeprüft wird. Und jetzt mit meinem Hintergrund kann ich das vielleicht sogar auch beurteilen, ob die Methoden, die da angewendet werden, sinnvoll sind oder nicht. Das wird aber nur selten angegeben von diesen siegelvergebenen Stellen. Das kann man auch erklären, denn es verbirgt sich ja ein Geschäftsmodell dann auch dahinter, denn man bezahlt ja in der Regel Geld dafür, dass jemand sich intensiv mit dieser Applikation und mit dieser Prüfung beschäftigt. Und wenn ich jetzt dann rausposaune, welche Methoden ich da anwende, dann sieht mein Mitbewerber das ja eben halt auch und kann das eben halt benutzen.
Was kann ich jetzt als Nutzer tun? Also wenn ich weiß, die meisten Apps haben eh kein Siegel und ich interessiere mich jetzt für die Qualität einer einzelnen App, was würdest du da empfehlen? In Kürze, worauf sollte ich als User achten?
Wir haben uns da zwei Strategien mal überlegt. Das eine ist, die ist ein bisschen anstrengender. Und da geht es eben darum, dass der Nutzer nicht drumherum kommt, sich wirklich mit der Applikation auseinanderzusetzen, die er da vor sich liegen hat. Und das steht ein bisschen im Kontrast dazu, ja, wie unverbindlich liberal dieser Markt organisiert ist. Ne? Es geht ja da eben halt darum, dass ich Apps in der Bibliothek habe, die kann ich dann schnell runterladen. Wenn sie mir nicht gefällt, schmeiße ich sie weg. Aber die Auseinandersetzung damit, die passiert ja eigentlich während des Prozesses, während ich es anwende. Und das muss sich eben halt ändern, wenn ich verantwortungsvoll mit dieser Technologie umgehen will. Das bedeutet, ich muss mir das wirklich erstmal anschauen, was ich da habe, und zwar noch bevor ich es herunterlade. Und da bietet sich dann die App-Beschreibung an, die ja dann eben halt in der Regel ja vorliegt, ne, weil der Hersteller ja auch mitteilen will, was er da hat. Und da gibt's schon so einige Aspekte beim Lesen der App-Beschreibung, wo ich dann mir überlege, ob ich das nun nutzen möchte oder nicht. Ne? Also ich muss so diese Risiko-Nutzen-Abwägung muss ich wirklich im Vorfeld schon mal tun, ein weiteres Mal dann nochmal, wenn ich die Applikation anwende. Aber es beginnt eigentlich mit dieser App-Beschreibung. Und wenn da nicht klar drin steht, wozu die App jetzt gedacht ist, ne? Also die Zweckbestimmung, dann ist das schon mal ein Problem. Also es muss schon eindeutig da drinstehen, was die können soll, wozu sie gedacht ist. Dann sollte da drin stehen, wie man denn zu diesen Zielen überhaupt kommt. Ne? Welche Methodik liegt denn da dem zugrunde? Und auf welchen Quellen beruht das?
Also letzten Endes so ein bisschen wie wissenschaftliches Arbeiten. Ich brauche eine klare Frage oder Problemstellung. Ich brauche eine klare Methodik, um dann irgendwie Ergebnisse überhaupt interpretieren zu können.
Du musst das ja für dich entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Du brauchst zunächst erstmal die Information, die dargeboten werden muss. Und für mich ist schon ein Schlüssel, dass wenn eben nicht ausreichend Information da ist, dann vertraue ich der Sache dementsprechend. Ne? Dann lasse ich es nämlich lieber sein. Aber was die Dinger so mächtig macht, ist der Datenaustausch und die Datenverarbeitung. Und wenn ich jetzt also meine Daten da eingebe, möchte ich erstmal wissen, welche Daten ich zu welchem Zweck da eingebe und was damit passiert. Ich möchte also schon, dass mir dann mitgeteilt wird, was denn mit meinen Daten dann eben passiert. Und wenn dann nicht mal ein Link auf irgendeine Datenschutz dann da vorhanden ist, dann lade ich mir die App in der Regel auch schon nicht runter. Und das sind eben solche Transparenzaspekte, die kann jeder Hersteller ohne Probleme eigentlich mitteilen. Die wenigsten machen es nur. Und der leichteste Weg wäre eigentlich die Mitteilung dessen, was man da eigentlich als Hersteller getan hat. Und das ist nun auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Wir machen das für unsere Applikation ja auch, die wir anbieten, dass wir eben in Kurzform in der App-Beschreibung genau darlegen, wozu sie da ist, für wen sie geeignet ist, wozu sie auf gar keinen Fall geeignet ist und wie es denn funktioniert und wer daran beteiligt war. Das ist eine halbe Stunde Arbeit, wenn man das denn selbst geschrieben hat, auch standardisiert darzulegen, was man da getan hat. Das ist einfach nur fair gegenüber den Nutzern.
Das ist doch ein schöner Appell als Schlusswort sozusagen, die Hersteller zu bitten, diese Beschreibung zu liefern, für ein bisschen Transparenz zu sorgen. Da brauchen wir keine große Behörde, keine große Infrastruktur für. Und jeder Hersteller kann sich wahrscheinlich auch selber denken, dass diese Informationen dazu beitragen, vielleicht den Nutzer zu überzeugen, was passiert mit meinen Daten in der App, was passiert mit den entsprechenden Funktionen, wie wird auf Qualität geachtet, wie wird Qualität gesichert. Und ich glaube, das könnte ein gangbarer Weg sein. Ja, das war's schon wieder für heute. Wir sind mit der Zeit schon wieder durch und haben ein paar interessante Informationen zum Thema Gesundheits-Apps gehört. Ich danke dir nochmal, lieber Urs, für den tollen Einblick.
Sehr gern geschehen. Ich danke dir, Bernie.
Und ja, verabschiede mich von unseren Hörern, wünsche ein schönes Wochenende, hoffentlich ein sonniges, langes Pfingstwochenende und wir sehen uns oder besser gesagt, hören uns in 2 Wochen. Ciao.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.